When Doves Cry von Prince aus dem Film Purple Rain, der heute vor 32 Jahren angelaufen ist. Ein großer Erfolg war. Und jetzt wollen wir über einen Film reden, der morgen startet. Und zwar über 1001 Nacht. Das ist ein portugiesischer Film, der 2015 schon das Publikum und Kritiker bei den Filmfestivals Cannes und Toronto begeistert hat. Und der wird bei uns in drei Teilen in den Kinos starten. Mein Kollege Federico ist jetzt bei mir, der hat sich den ersten Teil schon mal angeguckt. Und bist du auch begeistert? Worum geht's eigentlich überhaupt bei 1001 Nacht?
Also schon mal vorab, ja, ich bin begeistert. Okay. Und ja, worum es geht, das ist eigentlich ein bisschen schwer zu sagen, denn das ist keine direkte Adaptation von 1001 Nacht, sondern es sind ein paar Geschichten davon, die ein bisschen adaptiert werden. Aber der Film fängt erstmal wie eine Art Doku an, da wird eine Werft gezeigt, die Schiffe, die da gebaut werden und Stimmen der Arbeiter dort, die sagen, wie viele Schiffe sie gebaut haben, wie die überhaupt angefangen haben. Mhm. Und aber dass die Werft geschlossen werden soll und die alle arbeitslos werden. Gleichzeitig kämpft ein Mann gegen eine Invasion von asiatischen Wespen, die die lokale Honigproduktion bedroht. Und dann sieht man auf einmal einen Regisseur, das Miguel Gomez, der mit Tabu schon bei Cannes auch für sehr viel Aufsehen erregt hatte. Nee, bei der Berlinale war das. Und er möchte beide Geschichten verbinden und
Ist dann schon auch auf so einer Metaebene. Also man sieht den Regisseur bei der Arbeit quasi im Film. Okay.
Und er möchte eigentlich diese beiden Geschichten verbinden, obwohl es keine Verbindung gibt, und möchte auch einen Film machen, der fantastische, schöne Geschichten erzählt, aber will auch gleichzeitig die aktuelle Realität in seinem Land zeigen. Und daran zerbricht er und haut ab. Und wird dann zeigt man die Filmcrew, wie sie den Regisseur sucht. Und als er dann, ja, sagen wir mal, gefangen genommen wird, dann fängt es an, fantastisch zu werden. Denn er soll mit dem Tode bestraft werden, wenn er keinen guten Film macht. Und dann schreitet da erstmal nur als Stimme Scheherazade ein. Das ist die Prinzessin von 1001 Nacht. Die ganz kurz in 1001 Nacht heiratet sie einen König, um den von Morden von Jungfrauen zu stoppen, weil er alle drei Nächte
Und sie erzählt ihm dann immer Geschichten, um ihn damit abzulenken, sozusagen. Ne?
Das ist die Anfänge der Serien.
Aber wie passt denn jetzt das, also wie passen diese Geschichten und auch zum Beispiel mit dieser Wespeninvasion, wie passt das denn zur aktuellen Situation in Portugal und wie wird das im Film dargestellt?
Ja, also nachdem diese Scheherazade einschreitet, sieht man nichts mehr vom Regisseur, nichts mehr von der Werft, nichts mehr von diesem Wespentypen. Es ist, als würde ein neuer Film anfangen. Das ist ein neuer Versuch, vielleicht sozusagen nicht mehr der Film vom Regisseur, sondern von diesen Geschichten. Und dort sind drei Geschichten aufgeteilt, wirklich mit Titel. Zuerst erzählt Scheherazade, dass es ganz viele Frauen diese Geschichten erfinden. Und zum Beispiel die erste Geschichte, die zeigt, ein bisschen aufs Korn genommen, die Verhandlungen zwischen Troika und portugiesische Regierung, man muss so und so viel sparen, aber zeigt auch alle diese Männer als impotente Männer, die dann einen Zauberer treffen, der ihnen Heilung verspricht, wenn die dies und das machen.
Okay.
Mehr darüber kann man nicht erzählen. Die zweite Geschichte ist über einen Hahn, über den sich die Nachbarn so sehr beschweren, dass er auch zum Tode verurteilt wird, aber dann selber eine Geschichte erzählt, warum er jeden Morgen so schreit. Und nur der Richter kann ihn hören zum Beispiel. Also das sind die fantastischen Sachen, aber die haben dann immer was auch mit der Realität zu tun. Denn die dritte Geschichte ist zum Beispiel über einen Gewerkschaftler mit Herzproblemen. Der möchte aber mit ganz vielen Leuten am 1. Januar ins Meer schwimmen, so als Aktion. Und dort kommen immer drei sozusagen Arbeitslose zu ihm in die Gewerkschaft und erzählen ihre Geschichten. Das wird so aufgeteilt wie die Geschichte der drei Prächtigen. Also der erste Prächtigung, der erzählt, ich habe so und so lange da gearbeitet, dann wurde ich arbeitslos, hatte ich Arbeitslosengeld, ich habe dies und das. Und ja, so wird das irgendwie mit der Realität verbunden.
Das hört sich jetzt, einerseits sehr unkonventionell an, aber auch ein bisschen verwirrend, finde ich. Wie fandest du den Film denn?
Also ich fand ihn sehr interessant, denn die Geschichten sind dann doch sehr spannend, weil die alle überraschende und verrückte Wendungen haben. Und es schließt sich auch nicht alles direkt. Beziehungsweise muss man noch drüber nachdenken, was ist da überhaupt gemeint? Oder ist da überhaupt was gemeint? Oder soll es nur absurd sein? Nehmen wir es aber absurd im positiven Sinne. Trotzdem ist der Film manchmal ernst, weil wenn diese Prächtigen sozusagen von ihrer Arbeitslosigkeit erzählen, klingt das irgendwie sehr authentisch. Das sind Geschichten von einzelnen Personen, die eigentlich zurzeit passieren. Ich bin mir noch nicht mal sicher, weil ich habe es auch nicht herausfinden können, ob das Schauspieler sind oder tatsächlich Arbeitslose.
Also das ist natürlich, die einfach ein sehr ihre Geschichten erzählen. Ansatz.
Habe ich leider nicht gefunden.
Ah, okay, aber das hört sich auf jeden Fall schon mal ziemlich gut an. Der erste Teil von Tausend und eine Nacht, der heißt Der Ruhelose, startet morgen in den deutschen Kinos und ist bei uns hier in Köln zum Beispiel in der Filmpalette zu sehen. Und in 2 Wochen reden wir dann über den zweiten Teil.
Köln Campus.
Es ist inzwischen 7:30 hier auf Köln Campus bei der Filmspur. Und schon vor 2 Wochen haben wir über Tausend und eine Nacht vom portugiesischen Regisseur Miguel Gomes gesprochen. Denn da startete der erste Teil. Morgen kommt der zweite Teil in die Kinos und auch den hat mein Kollege Federico gesehen. Also, im ersten Teil übernimmt ja die schöne Scheherazade von Tausend und eine Nacht die Rolle der Erzählerin. Geht es genauso im zweiten Film weiter, Federico?
Ja, im ersten Film wird ja gezeigt, wie der Regisseur letztendlich verzweifelt, weil er keinen schönen Film, der die aktuelle Situation in Portugal zeigen, machen kann. Und da übernimmt die schöne Scheherazade von Tausend und eine Nacht die Rolle der Erzählerin und erzählt 3 Geschichten, die angelehnt an Tausend und eine Nacht sind. Aber die aktuelle Situation in Portugal zeigen. Und auch hier ist das dann so.
Was sind denn das jetzt für Geschichten? Also ich glaube, im ersten Teil gab es ja 3 Geschichten, die Scheherazade erzählt sozusagen. Ja. Ist das hier auch so?
Ja, hier sind das auch 3. Die erste ist die Geschichte von einem alten Mann, der aber von der Erzählerin die ganze Zeit als einen sehr bösen Mann dargestellt wird, der eigentlich den man immer durch die Felder mit seinem Gewehr ziehen sieht, schläft in verlassenen Scheunen oder einfach so an einem Bach und der ist wohl auf der Flucht und am Ende wird er irgendwie von der Bevölkerung zum Held erklärt, nachdem er gefangen wird, aber der wird die ganze Zeit als böse beschrieben, obwohl er eigentlich nichts Böses tut, ist nett zu Kindern, zu Tieren. Naja, die zweite Geschichte, das ist die Geschichte einer Richterin, die in sowas wie in einem Amphitheater 2 Verbrecher verurteilen soll. Der eine wegen dem Klau von 13 Kühen und die anderen, dass eine Frau wegen dem Verkauf von Möbel aus ihrer möblierten Mietwohnung. Und während dieser Verhandlung kommen immer mehr Leute zu Wort, die auch irgendwelche Verbrechen getan haben und diese gestehen und die sind alle irgendwie verkettet. Und es zeigt irgendwie, dass alle Leute sehr verzweifelt sind und am Ende ist die Richterin auch verzweifelt. Das sind alles Verbrechen, die ich mir vorstellen kann und wahrscheinlich stammen die von da, dass die halt zur Zeit in Portugal stattfinden. So. Mhm. Weil es sind alle solche, der klaut hier ein bisschen und so. Und die dritte Geschichte ist von einem Hund, der immer wieder den Besitzer wechselt und dadurch halt die Geschichten von verschiedenen Bewohnern eines großen Hochhauses erzählt.
Okay. Ich meine, du hast jetzt ja den ersten schon gesehen und jetzt auch den zweiten. Kannst du also so ein bisschen beurteilen, wie sich das da noch letztlich entwickelt. Lohnt sich denn deiner Meinung nach der zweite Teil auch?
Ja, auf jeden Fall. Der ist sogar ein bisschen unterhaltsamer, würde ich sagen, weil dadurch, dass es hier um die Verzweiflung geht, der Menschen in der Krise, es ist alles ein bisschen satirischer. Vor allem diese Szene mit der Richterin. Es ist sehr viel Satire. Es sind diese Fälle, die irgendwie doch realistisch klingen, aber dann kommt immer irgendwie was Fantastisches dazu, so dass man manchmal schon absurd, diese Fälle und manchmal sind die auch real und dann vermischt sich Realität mit Fiktion und es ist wohl eher was man hier zeigen will, diese Verzweiflung der Leute, die dann diese Figuren irgendwie die verrücktesten Sachen machen lässt. Mehr soll man darüber ehrlich gesagt nicht erzählen, weil es lebt von dieser Spannung.
Okay, muss man denn den ersten Teil auch gesehen haben, wenn man jetzt sich den zweiten Teil angucken möchte?
Nein, eigentlich nicht.
Also es sind komplett andere Figuren?
Ja, es sind die Geschichten hängen nicht zusammen, sind ja verschiedene. Es wird auch am Anfang gesagt, Scheherazade erzählt die Geschichten, die sind angelehnt an Sachen, die wirklich in Portugal passiert sind. Aber es gibt eine kurze Einführung. Es wird dann natürlich dieser Teil vom Regisseur nicht gezeigt, der auch verzweifelt war am Anfang des ersten Films. Man muss sogar sagen, das ist ja ein Film. Ich sage die ganze Zeit falsch, erster Film, zweiter Film, das erste Teil, zweiter Teil. Ja. Das ist eigentlich ein 6-Stunden-Film.
Das ist ein 6-Stunden-Film in 3 Teile geteilt. Ne?
Mhm. Erklärt dann auch letzten Endes die Release-Daten, dass das halt in so kurzer
Abfolge... Alle 2 Wochen, genau. Ja.
Genau, also morgen kommt dann der zweite Teil von Miguel Gomez Arabian Nights beziehungsweise Tausend und eine Nacht in die deutschen Kinos. Der Teil 2 heißt Der Verzweifelte. Leider wird der Film aber
shame
nicht hier in Köln
Kölner
laufen.
Kölner Kinos mal wieder, muss man nach Düsseldorf wieder. Vielleicht, wenn der dritte Teil kommt, zeigt ihr ein Kino alle 3, ich weiß es nicht. Der erste Teil wurde gezeigt in der Filmpalette. Mhm. diese Woche ist irgendwie kein Termin für den zweiten Teil angesetzt.
Aber vielleicht zeigt die Filmpalette den ja noch. Also falls es euch interessiert und ihr auch schon vor 2 Wochen eingeschaltet habt und diese ganze Thematik von Tausend und einer Nacht, also von dem Film Tausend und eine Nacht, sehr spannend fandet, dann könnt ihr euch ja vielleicht ein bisschen auf dem Laufenden halten. Leider läuft zumindest auf unserem jetzigen Stand der zweite Teil Der Verzweifelte nicht in den Kölner Kinos. Vielen Dank trotzdem, Federico.
Gerne.
Köln Campus.
Wir haben schon 19.48 Uhr, aber also das heißt, die Filmspur ist fast schon zu Ende, aber wir haben noch ein bisschen was an Inhalt und deswegen reden wir jetzt einfach ein ganz kleines bisschen schneller.
Sogar zu viel Inhalt für diese kurze Zeit.
Zu viel. Nein, wir schaffen das. Wir schaffen das. 12 Minuten ist zu schaffen. Federico, du hast noch einen Film gesehen und zwar ist das der dritte Teil von Tausend und eine Nacht und der heißt Der Entzückte. Über die ersten beiden Teile hast du ja schon gesprochen, ganz, ganz viel.
Ja.
Vielleicht nochmal in einem Satz ganz kurz, was geht da?
Also dieses Tausend und eine Nacht von Miguel Gomez, das ist ein portugiesischer Film, ist eigentlich ist das ein Film, der eigentlich sonst 6 Stunden dauern würde. Deshalb hat man das in 3 Teile geteilt, die alle 2 Wochen gestartet sind. Morgen startet der letzte Teil. Und es ist so eine Mischung zwischen, es ist an den Geschichten von Tausend und eine Nacht angelehnt, aber die Geschichten haben dann doch was mit dem Portugal der Gegenwart zu tun, vor allem im Rahmen der Wirtschaftskrise und so. Im ersten Film fängt das sogar ein bisschen wie eine Doku an, die zum Beispiel welche Seemänner zeigt. Und dann sagt der Regisseur, ich will gleichzeitig einen schönen Film machen, aber auch einen, der die Realität zeigt. Und dann sagt er, das ist unmöglich. Und dann taucht da diese Figur von Tausend und eine Nacht auf, die Scheherazade. Und in der Geschichte von Tausend und eine Nacht wird sie die Frau vom König und weil er immer in der dritten Nacht seine Frauen tötet, erzählt sie jede Nacht eine Geschichte und lässt das dann so spannend, dass er sie nicht tötet, weil er nächste Nacht die Geschichte weiterhören will.
Clever.
Ja. Und jetzt in diesem dritten Teil sieht man zum ersten Mal diese Welt von dieser Scheherazade. Also es sind nicht nur die Geschichten, sondern tatsächlich sie, wie sie rausgeht und das Reich sozusagen ein bisschen erkundet. Und das ist schon sehr lustig gemacht, weil die sagen, das ist die ganze Zeit die Inselgruppe von Bagdad. Bagdad liegt aber eigentlich in der Wüste. Und das ist alles so eine Mischung zwischen, die Leute sehen da ein bisschen hippie aus, aber dann doch mit modernen Elementen. Also es gibt da Fischer, die haben einfach Fußballtrikots an, aber mal der eine oder andere so ein Turban und das ist alles so bunt. Dann kommen irgendwelche Händler und dann sieht aus, als hätten die Kamele, aber es sind dann wie Lamas. Also es ist eine ganz witzige Welt da, in der sie sich bewegt. Und da wird dann auch der Vater gezeigt, der halt daran trauert, dass seine Tochter da bei diesem blutrünstigen Sultan ist. Und dann erzählt sie noch sie reist durchs Land, lernt verschiedene Männer kennen, die verschiedenes zeigen, hat auch Liebschaften mit den meisten. Aber das ist nur ein kurzer Teil von diesem Film, weil dann erzählt sie eine letzte Geschichte und in der sieht man, das ist wahrscheinlich Realität. Also diese Geschichten sind wahrscheinlich alle an der Realität angelehnt. Und das sind Arbeitslose von einem armen Viertel in Lissabon, die Vögel fangen und denen Singen beibringen. Also die fangen Distelfinken, um genauer zu sein, oder Buchfinken. Und nehmen sogar verschiedene Vögel auf, machen so am Computer, am Schneideprogramm eigene Melodien, die sie ihren Vögeln beibringen wollen, weil Ende des Jahres gibt's immer einen Wettbewerb oder einmal im Jahr einen Wettbewerb, wo der beste Singvogel lernt. Und die reden irgendwie so wissenschaftlich darüber, aber sind irgendwie Arbeitslose, die sehr zum Leidwesen ihrer Familie halt wirklich da richtig verrückt nach diesen Vögeln sind und jeder hat irgendwie sein System, wie er denen diese Melodien beibringt. Ja, und dann ist der Film zu Ende.
Okay, hört sich also, auf rund an. Ist es alles abgeschlossen dann sozusagen nach
ja,
dem dritten
genau.
Teil?
Ja, genau. Es ist sozusagen, als würde der dritte Teil zum einen versuchen zu zeigen, auch das Schöne sozusagen im Leben, nachdem in den ersten 2 so viel sozusagen Krise gezeigt wurde. Der erste war der hieß zum Beispiel Der Verzweifelte, deshalb jetzt Der Entzückte, weil das sind sozusagen schöne Sachen. Diese Menschen, die ihre Arbeitslosigkeit finden, halt irgendwie was Schönes, machen sich Sorgen, dass irgendwie die Vögel ihre Melodien verlernen und deshalb wollen die das irgendwie so weiterbringen. Und also da will er was Schönes zeigen. Und zum einen in dieser anderen Metaebene von dieser Scheherazade, die durchs Reich reist, die möchte ja auch irgendwie die Schönheit ihres Reiches kennenlernen.
Der zweite Teil war ja gar nicht in Köln zu sehen, ne? Wie ist es denn jetzt mit dem dritten?
Der ist in der Filmpalette ab Samstag zu sehen.
Ab
Freitag sogar.
Okay, super. Ja, hört sich super an. Ich werde ihn mir ja, glaube ich, wirklich mal angucken.
Mhm.
Vielen
ist
Dank.
Wirklich empfehlenswert.
Vielen Dank, Federico.